Und unser Menü sollte eigentlich 100 Euro mehr kosten.
Ja, was kostet Menü gerade aktuell?
3,95. Ja.
Ja.
Nach Paris, London oder sonst wo hingehst, New York oder sowas, bezahlst du schon Tausende fürs Menü. Weil ich glaube, nur mit dem radikalen Ansatz fängt man an, über irgendwas nachzudenken. Und dann war mein Ansatz schon, dass ich Ende 25 aufhöre und zumache. Und so wie er mir jetzt so die letzten 13 Jahre den Rücken freigehalten hat und gestärkt hat, werde ich halt ihm die nächsten Jahre den Rücken stärken und freihalten in Sachen halt Wirtschaftlichkeit und so weiter und so fort. Alles, was so ein Unternehmen halt auch ausmacht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Er ist quasi, wir sagen immer so, er ist amadorisiert.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner. Das Stiegelgut Wildshut. Österreichs erstes Biergut, in dem Kreislaufwirtschaft und Genuss eins werden. Begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen beim Kalk und Kegel Podcast. Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie. Wahnsinn. Ich darf euch heute begrüßen aus dem famosen Weinkeller vom Restaurant Amador im 19. Wiener Gemeindebezirk. Und mein Gast ist heute niemand geringerer als Juan Amador. Juan, wir haben ja schon mal Bekanntschaft gemacht, wir zwei. Bei der Michelin-Gala in Salzburg.
Richtig, Anfang des Jahres war das.
Anfang des Jahres.
Ja.
Was ist in dem Jahr passiert?
Wir viel und ja, wie jedes Jahr. Also es hat sich nichts verändert. Hat sich nichts verändert. Überhaupt nicht. Also das Jahr ist super. Wir sehen dem Ende entgegen, also Ende des Jahres.
Ja.
Kleiner Joke zwischendrin. super. Jetzt so November, Dezember sind ja immer so die Hardcore-Monate, das ist schön. Und dann gehen wir erstmal gepflegt in Urlaub. Weihnachten, Silvester machen wir zu und dann sind wir ab dem 8. Januar wieder da. Ja.
Okay, wo geht's hin? Freust du schon? Oder bist du weg oder bleibst du da?
Dieses Jahr nicht. Letztes Jahr haben wir eine Tour gemacht, da waren wir in Miami und dann New York. Zwei meiner Lieblingsstädte. Und heuer werden wir hier bleiben. Heuer bin ich in Spanien bei meiner Familie. Da trifft sich die ganze Familie in Granada, da wo die Familie auch herkommt,
ja.
Meine. Danach bin ich dann, ich habe richtig Stress, dann muss ich fliegen nach Zürich, dann von da aus nach Vorarlberg, dann bin ich bei den Schwiegereltern, bei der anderen Familie und dann werden wir nach München Freunde besuchen und dann wieder nach Wien, dann ein paar Tage Paris, Gerhard-Richter-Ausstellung, was essen gehen und dann ist der Urlaub ja schon wieder vorbei.
Ich
also
sagen,
Aktivurlaub
das klingt,
quasi, Aktivurlaub.
Das
ja.
Klingt nach viel Reisezeiten.
Ja, ich werde viel Zeit im Flieger verbringen.
Wieso ist Miami und New York, sind das deine Lieblingsstädte?
Ja, ich mag auch Mexico City ganz. Ich war so die letzten Dekaden eigentlich, kann man sagen, viel im Osten unterwegs, also sprich in Asien. Ich war in Hongkong, Shanghai, Bangkok, Singapur. Ich war viel in der Ecke unterwegs und vor ein paar Jahren habe ich mich entschieden, eigentlich so fast zurück zu meinen Wurzeln zu gehen, weil so Südamerika finde ich super spannend. Hat mir auch sehr, sehr gefallen und dann bin ich irgendwie so, weil wir eh schon in Mexiko waren, haben wir gedacht, okay, dann fliegen wir mal ein paar Tage nach Miami, man hört da so viel und ich habe mich in diese Stadt schockverliebt.
Okay.
Ja, weil man sagt ja nicht ohne Grund, das ist so die Hauptstadt Südamerikas.
Ja.
Ja, also es hat mit USA nichts zu tun, ja. Und das fand ich super spannend, gerade Miami, weil da natürlich auch vorwiegend Spanisch gesprochen wird. Die ganzen Leute, die sprechen ja gebrochen Englisch, die sprechen aber perfekt Spanisch.
Witzig.
Und ich habe mich da irgendwie zu Hause gefühlt.
Vor allem bei Miami hat er eine riesige Entwicklung auch hingelegt vor den letzten Jahrzehnten.
Ja, ja, absolut. Es war ja so eine Drogen.
Ja, Pensionisten, Drogen.
Ja, da gibt es wahrscheinlich immer noch das Fort Lauderdale etc., so die ganzen. Aber es hat sich viel entwickelt, weil Florida, was ich mir erklären lassen habe, weil ich habe auch ein paar Deutsche unten getroffen, viele aus New York und auch Boston und sowas, die gehen jetzt alle nach Miami, also nach Florida, weil da gibt's halt irgendwie so 10% Tax oder sowas.
Ja.
Und dann entsteht da auch so eine neue Vibe eigentlich auch, ja. Und Design, Kunst, Genuss ist da ein Riesending, ja. Also es gibt super Restaurants da, es gibt super Galerien, super Museen, also es macht, das Wetter ist gut, ja.
Cool.
Also es macht Spaß.
Das macht Spaß. Vor allem, wenn man im Winter von Wien dann dahin fliegt.
Eben. Und dann, damit man wieder akklimatisiert, ein paar Tage in New York. Das ist eigentlich so meine Stadt Nummer eins. Da ist es dann bitter kalt, ja, aber super spannend. Und zum Essen einfach finde ich persönlich viel spannender wie auch so bei Tokio oder sowas, weil Tokio ist zwar sensationell, da war ich auch schon, aber ist sehr, sehr eindimensional. Also sehr, sehr japanisch, sage ich jetzt mal. Und New York ist die Welt. Also es heißt ja nicht ohne Grund Big Apple. Ja. Ja, und das ist tatsächlich so. Ja.
Du hast einfach die Diversität einfach in New York.
Ja, also die Stadt ist super spannend. Jede Ecke ist spannend. Jedes Jahr passiert wieder was Neues. Es passiert eh ständig was Neues. Jetzt war ich letztes Jahr zweimal sogar da. Jetzt dieses Jahr werde ich aussetzen, aber dann übernächstes Jahr werde ich dann mal. Und dann möchte ich auch mal so vielleicht mal ins Meer fahren oder sowas, so Hamptons oder was da so
gibt. Das nimmst du dann einfach mehr Zeit nächstes Jahr?
Ja, da will ich mal im Sommer dann hingehen, wenn's auch warm ist. Ich habe auch Freunde in Boston, da kann man sich vielleicht treffen. Und ja, schauen wir mal.
Das klingt gut. Du, jetzt gibt's das Restaurant Amador in Wien seit 10 Jahren nächstes Jahr.
Nächstes Jahr feiern wir 10 Jahre, richtig, ja. Das Restaurant Amador gibt's in Summe dann 22 Jahre.
Voll.
Eigentlich 21, weil ein Jahr haben wir ja Pause gemacht. Ja, aber ja.
Hessen und Mannheim war das, gell?
Ja, ist lange bei Frankfurt, dann nach Mannheim und von Mannheim nach Wien, ja.
Ja, aber alles schöne Gegenden. Alles sehr sympathische Gegenden.
Naja, Mannheim ist jetzt...
Hessen ist super, also die Frankfurter Gegend mag ich schon gerne.
Umfeld ist schön, wenn du da in der Pfalz bist, so, wenn wir über Wein reden, das ist schon schön. Das Beste an Mannheim war wirklich an den Hauptbahnhof und mit dem TGV nach Paris in 3, 3,5 Stunden. Das war dann spannend. Wenn das Fahrt ist, Sonntag, gehst am Bahnhof, fährst mal kurz nach Paris.
Ja, das ist schon super. Ja. Fahren wirklich in 3,5 Stunden, du bist in Paris. Nicht außerhalb.
Ja, am Bahnhof, nicht am Flughafen, wo du nochmal eine Stunde brauchst und 100 Euro für ein Taxi, sondern mittendrin.
Genau, bist raus und sitzt im Bistro quasi. Stimmt, das Schönste in Mannheim ist der Zug nach Paris.
Habe ich das wirklich gesagt? Tut mir so leid, aber...
Das wird da keiner verübeln. Ja. Die Realität ist ab und zu... Ist so.
Es ist so, wie es ist.
Es ist so, wie es ist. Du, 10 Jahre in Wien. Wie haben sich die 10 Jahre angefühlt? Gab es große Veränderungen zwischendrin, Corona. Das war ja eine sehr emotionale Zeit, glaube ich, wahrscheinlich auch.
Ja, gut, angefangen hat es ja eigentlich damit, dass wir gar nicht dahin wollten, wo wir jetzt halt doch dann irgendwo angekommen sind, weil die Küche war viel kleiner. Wir hatten ja 2 Küchenkonzepte, also wir hatten ja die Kreislerei, dann Wirtshaus, so ein bisschen Fine Dining, wie man heute so schön oder schlecht sagt. Ich mag das dort eigentlich gar nicht. Und dann hat sich das irgendwie irgendwo entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, also ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt und das war auch anstrengend. Und dann haben wir so, okay, dann back to the roots. Und wenn du das schon lange gemacht hast, dann weißt du auch, welche Parameter du einstellen musst, um da wieder hinzukommen. Und dann haben wir also wirklich geplant oder klar hofft man, aber man kann auch gewisse Dinge auch justieren und sagen, okay, jetzt sind wir bereit und jetzt wollen wir auch mehr. Und dann hat es ja auch überraschenderweise so schnell auch geklappt.
Wann war das circa oder wie lange war das?
So, das kann ich ja ganz genau sagen. Das war am 27. März 2019.
Ja.
Also wichtig ist auch so ein Meilenstein oder so. Also das erste Mal war ja im Jahr 2007, glaube ich, in Mannheim, in Langen. Dann sind wir ja umgezogen. Nach einer Pause sind direkt mit 3 eingestiegen. Und dann haben wir ja dann wieder ein Jahr Pause gemacht, sind nach Wien, haben erstmal anderes Konzept verfolgt. Das ist ja auch wichtig. Ja, also das war klar, dass das funktionieren kann. Aber wirtschaftlich... In so einer Stadt wie Wien, und wir reden ja von einer Millionenmetropole, die natürlich auch Millionen von Touristen und Menschen, die auch genussaffin sind, anzieht, muss man einfach auch wirtschaftlich ganz klar rechnen und denken und auch Perspektiven beziehungsweise sich Ziele stecken. Und mit 3 Sternen ist es das, also ist, hört sich blöd an, ist nicht jetzt, mein Ego ist deswegen jetzt nicht irgendwie größer geworden oder so, ganz im Gegenteil. Aber es ist wichtig, dass du international auch erkannt wirst und die Auszeichnung hast, damit du auch wirtschaftlich überleben kannst. Punkt. Ja. National haben wir natürlich den Falstaff und der Gourmet Jo, das ist, ich würde sagen, genauso wichtig für das nationale oder für das deutschsprachige Klientel auf jeden Fall. Aber international glaube ich schon, dass es schon auch sehr wichtig ist, dass der Michelin auch jetzt in Österreich angekommen ist.
Ja.
Und gar nicht mal für Wien. Wien war er ja sowieso. Aber ich finde es ja viel, viel schöner und viel wichtiger, dass so die, zum Beispiel auch in der Peripherie von Wien oder natürlich dann in den Bergen oder in Ferienregionen, die wunderschön sind, die aber die Leute, die dann irgendwie aus dem Ausland kommen, also aus dem entfernten Ausland, gar nicht so wirklich auf der Uhr haben. Und deswegen ist das schon auch wirtschaftlich sehr wichtig. Ich glaube, das kann jeder Kollege auch bestätigen.
Ja, aber wie wichtig ist der Faktor, dass man hier im 19. Bezirk ist und nicht im 1. Bezirk in der Innenstadt zum Beispiel ist? War es für dich wichtig?
Komplett unwichtig. Also wir sind in der Vorstadt. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Das hat mich irgendwie gefunden damals über einen Fritz.
Ja.
Wieninger, wo ich am Anfang natürlich gesagt habe, steppert, was soll ich da, dem komischen Ding da. Aber mittlerweile fühle ich mich hier so wohl und bin so froh, dass ich hier bin und nicht im Ersten.
Ja.
Weil wir hier so ein bisschen so ab vom Schuss sind. Und ich bin ja nicht so wirklich die Rampensau. Ich mag so ein bisschen eher so versteckt und wir sind hier auch nicht irgendwie in einem Schloss oder in einem irgendeinem Palais oder sowas, sondern in einem Weingut. Ja, wir sitzen ja jetzt in einem Weinkeller, ist über 200 Jahre alt.
Voll.
Es ist natürlich nicht so bling bling, wie vielleicht so manches im ersten Bezirk oder beziehungsweise wie es erwartet wird von vielen Gästen, sondern wir sind hier in Grinzing, eigentlich in der Heiligenstadt, und ich fühle mich hier super wohl. Das ist genau mein Ding.
Wohnst du auch eigentlich jetzt eher in Vorstadt quasi?
Ja, wo ich nach Wien gezogen bin ich tatsächlich, meine erste Wohnung war im vierten Bezirk, stimmt gar nicht, im fünften, dann bin ich auch in den neunten gezogen, aber ich bin kein Stadtmensch. Ich habe gemerkt, der Lärm und der Freiheit, der ganzen Menschen, ich habe die ganze Zeit Menschen um mich herum. Dann die Verkehrssituation, natürlich immer, da fährst du da ewig und so, und dann über den Gürtel. Und jetzt bin ich vor ein paar Jahren schon mit meiner Frau rausgezogen nach Klosterneuburg, also 6 Kilometer von hier.
Ja.
Und da fühle ich mich super wohl. Und da habe ich auch das Atelier direkt an der Donau quasi. Und bin in 6 oder in 8 Minuten im Geschäft, kann auch mittags mal oder wenn ich mal irgendwie kurz mal weg muss, bin ich relativ schnell weg. Und dann bin ich dann auch, wenn man es so nimmt, in einer halben Stunde am Flughafen,
ja,
und in einer Viertelstunde bin ich in der Stadt.
Nein, es ist
super.
Die Schneisen, da ist sehr, sehr gut.
Ja.
Die Anbindung. Fahrrad kann man auch super fahren.
Ich fahre da mit dem Motorrad. Ja.
Ja,
weil was auch super ist, von da aus fährst du dann über die Hochstraße, machst so einen kleinen Ausritt und oder fährst dann in die Wachau oder ins Kamptal oder sowas.
Voll, das geht super von dort. Das liegt wirklich sehr, sehr gut.
Ja.
Wien, Restaurant Amador, 10 Jahre.
Ja.
Gibt es Überlegungen, mal zu sagen, lass mal die anderen vorgehen, lass mal den Flecki vorgehen, der dich ja schon ewig lang begleitet.
Sprichst du da Gerüchte an?
Eventuell Gerüchte, ja. Was die Gerüchte, die man so hört, die den Maxi Zankl zwar.
Ja, ich glaube, dass nach so einer Zeit auch ganz wichtig ist, dass es so eine Weiterentwicklung gibt, ja, und auch, dass so ein Baby und das Restaurant ist ja auch irgendwo mein Baby, und das hat ja auch so mit, ich hatte ja auch Höhen und sehr viele Tiefen, also tiefe Tiefen. Jetzt sind wir stabil und ich weiß, dass ich jetzt irgendwann mal auch vielleicht andere Dinge vorhab und mich vielleicht mal ein bisschen auch mehr privat mich widmen will. Und dann stellt man Dinge einfach auch anders auf. Und mein Ansatz vor 5 Jahren war ja, und der war sehr radikal, für mich aber wichtig, weil ich glaube, nur mit dem radikalen Ansatz fängt man an, über irgendwas nachzudenken. Und dann war mein Ansatz schon, dass ich Ende 25 aufhöre und zumache.
Ja.
Das war mein Ansatz. Also so Schock, so nach dem Motto, so jetzt musst du drüber nachdenken, was passiert. Und seit 1-2 Jahren sind wir halt einfach auch soweit, dass der David, der Flecko, sich damit sehr, sehr, sehr auch angefreundet hat, beziehungsweise er ja von Anfang an auch hier mit dabei war.
Der ist auch schon die ganze Zeit hier.
Die ganze Zeit vom ersten Tag der Eröffnung, der war in Mannheim schon bei mir. Wir arbeiten jetzt quasi zusammen ich glaube nächstes Jahr ist es das 13. oder 14. Jahr.
Oh.
Wir sind ja quasi schon verwandt.
Ja, würde ich sagen,
wir verstehen uns großartig. Er hat die ganze Entwicklung der letzten 10 Jahre ja maßgeblich mitgestaltet, und drum werden wir dann ab nächstes Jahr, werden wir dann eine neue Company gründen, also eine neue Firma gründen, wo wir Partner sind. Ja, also das Restaurant bleibt Amador, weil das natürlich auch mittlerweile, okay, das ist mein Name, aber es ist auch so Brand, ja. Und sobald du es umbenennst etc., bist du ja innerhalb von Sekunden unsichtbar. Ja. Und
ich glaube, wenn du es umbenennst, ändert sich auch beim Schlöbers, oder?
Also du verlierst das sowieso, dann, glaube ich, auch Bewertungen. Das sowieso, und es wird ja auch nach wie vor so sein, dass ich bin jeden Tag da, ich bin jeden Tag aktiv, zurzeit hyperaktiv fast. Und das wird auch so bleiben, weil es mir großen Spaß macht.
Also.
Ja, weil es mir großen Spaß macht. Und so einen großen Laden, und es ist zwar klein, aber das ist schon recht komplex, kann man ja nicht von heute auf morgen übernehmen. Ja, also ich werde mit Sicherheit die nächsten 5 Jahre auf jeden Fall noch voll dabei sein. Und natürlich auch immer wieder mit dem Bonus, ich mir auch hart erarbeitet habe, hin und wieder mich auch mal auspendeln zu können. Dass ich sage, okay, jetzt ich war bei keiner Hochzeit oder Geburtstagen oder was auch immer von weder von meinen Eltern noch von meinen Freunden oder sonst was, weil das immer an einem Samstag ist, ist ja klar. Ja, klar. Das kann ich vielleicht dann in den nächsten Jahren vielleicht auch mal sagen, du, Samstag bin ich nicht da.
Aber musst du dich dazu ein bisschen zwingen selbst oder machst du das dann wirklich auch gerne?
Ich glaube, wenn du es so lange intensiv machst, dann musst du dich schon dazu zwingen und wirst von deiner Frau und Freunden irgendwie auch gar nicht gezwungen, aber schon so, da wird ja schon ins Gewissen geredet. Ja, und außerdem, man reflektiert ja auch und sieht dann auch, was man alles so nebenher verpasst hat und das kann dann auch in Frust oder wie auch immer, und das will ich gar nicht. Man kann ja nicht grundsätzlich nur eine Sache tun. Das Leben ist ja bunt und groß und man muss ja auch offen sein für andere Sachen. Ich mache dann auch seit einigen Jahren in Sachen Malerei und sowas und das verfolge ich ja genauso intensiv und bin dann sowohl hier wie auch dort im Atelier und das hilft mir aber auch so ein bisschen in Balance zu kommen. Das hat mir wirklich auch geholfen, mental vor allem, ja, weil wenn du nur kochst und nur in der Küche bist und dich nur um die Gastronomie und Küche kümmerst, da wirst du irgendwann mal auch deppert, ja, glaube ich. Ja, also ich brauche
Balance, glaube ich, oder Ausgleich,
was anderes. Ich brauche die Balance, ich brauche beides. Also ich glaube nicht, dass die Grundidee war am Anfang, okay, ich höre mit allem auf und fange was anderes an. Nein, das kann ich gar nicht. Also ich mag das ja.
Einfach ein bisschen weniger, ein bisschen anders aufteilen.
Balance reinbringen.
Punkt. Ja, mehr Balance einfach. Vielleicht ein bisschen weniger in der Küche stehen und mehr im Atelier stehen, mehr, wie du gesagt hast, vorher
auf Reisen gehen. Nee, das würde ich gar nicht mal so sagen, weil ich war ja heute, bevor ich hierher gekommen bin, auch im Atelier gestern Nacht noch bis also relativ spät. Ich gehe ja nach dem Service meistens noch ins Atelier und ja gut, aber früher sind wir halt noch in die Stadt in irgendwelche Bars und haben da irgendwie Unfug getrieben, ganz ehrlich, und für die Gesundheit war es auch nicht gut. Und jetzt gehe ich zwar auch noch spät ins Bett, aber dann ist mein Kopf befreit. Ja, und das ist schon positiv. Gar nicht mehr oder wenig, sondern gleichwertig. Man kann ja auch zwei oder drei Dinge irgendwie, ich kenne Kollegen, die sind hervorragende Golfer oder Musiker oder sowas in ihrer Nebenzeit, ja, gar nicht Freizeit, weil Freizeit ist für mich so ein Unwort. Also die Zeit, die ich dann fernab von meinem eigentlichen Job verbringe, ist ja, da muss ja auch irgendwas passieren, finde ich, ja. Und Freizeit ist für mich so ein fader Begriff, so eine unnütze Zeit. Also es ist eine Zeit, die man auch nutzen muss und da irgendwie auch vielleicht
Best um zu leben.
Ja, und auch irgendwo mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Ja, das ist ja spannend.
Ja.
Sonst wird man auch betriebs- oder berufsblind teilweise. Also ich glaube, die Mischung macht es einfach auch. Das ist, also ich brauche das.
Selber malst du jetzt schon? Circa?
So intensiv mit allem drum und dran habe ich schon vor 5 Jahren angefangen.
Okay.
Ja, also
in deiner Wien-Zeit hast du davor angefangen, davor war es eigentlich, also war
davor war es eher Zeichnen und nee, das war mir nicht so bewusst. Also ich habe dann auch Corona gebraucht.
Ja. Weil es dir die Zeit gegeben hat dafür?
Ja, gezwungen quasi, Gott sei Dank.
Du wurdest ehrlich, gezwungen dazu.
Und die meisten meiner bekannten Kumpels etc. haben dann irgendwie angefangen zu saufen oder sowas.
Die haben erst angefangen dann dort.
Ja, oder dann.
Davor nicht.
Ja, okay, was machen wir? Trink mal was. Naja, das kann so nicht sein.
Das kannst du machen. Das ist so
ein. Kann man machen.
Und dann aber so, hey, können wir nicht irgendwas anderes machen?
Ja, kann man machen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt heute wäre. Ja. Das Kochen ist ein kreativer Prozess und wenn dir das entzogen wird, dann wirst du unruhend. Ja, und so ging es mir. Und dann habe ich mich ja auch in der Zwischenzeit, ich bin da auch gar nicht auf diese ganzen Netflix-Serien etc. gegangen, sondern habe mich intensiv mit Kunstgeschichte und mit Künstlern und Kunst befasst, also sei es Dokus, sei es Filme etc. habe mich wirklich, und irgendwann mal hat es mir ausgelöst, so jetzt probiere ich das mal. Ja, wenn niemand drüber gesprochen hat, alles Mögliche bestellt, habe mit ein paar Freunden telefoniert, die Künstler sind, und so, ja, wie soll ich denn anfangen? Und das ist, ja, und dann ging es halt los. Ja, und dann fängst du an und dann kannst du nicht mehr aufhören. Ja, das ist schön. Das ist ja mit dem Kochen genauso. Man kann eigentlich gar nicht aufhören.
Ja, weil es halt die Kunst ist ein Prozess halt, der ändert ja nicht.
Eben.
Das ist ja kein Endziel. Das ist Endziel beim Malen.
Das entwickelt sich immer weiter. Das ist ja in der Küche auch. Ich meine, wir fangen ja jeden Tag eigentlich von vorne an. Also 3 Sterne und 5 Hauben oder was auch immer hin und her. Das, ich meine, jeden Tag ist wieder ein neuer Tag. Also das ist ja jeden Tag irgendwo ein Endspiel, da habe ich ein bisschen Druck. Da muss ich natürlich schon präzise sein, alles ganz genau planen und umsetzen und die Malerei gibt mir dann aber auch die Freiheit zu sagen, vor allem halt abstrakt. Ja, da gibt's keine Regeln, da gibt's keinen Zeitdruck, da gibt's auch nicht gefällst dir oder gefällst dir nicht, das ist mir wurscht.
Das Bild kannst du nicht verbrennen.
Aber hier muss ich ja jeden Gast zufriedenstellen, da muss er glücklich rausgehen. Das ist ein schöner Druck, also wir sind ja dankbar, dass wir das dürfen. Aber die Malerei zum Beispiel ist ein komplett anderer kreativer Prozess. Ja, das ist komplette Freiheit und das ist wie eine Therapie auch tagtäglich, was ich extrem gut finde.
Ja, das absolut. Klingt auch gut. Hast du schon eine eigene Ausstellung gemacht? Gibt's die erste?
Ja, schon ein paar. Die erste war ja dann auch, also ich hatte ja unter dem Pseudonym, also mein Rodama, mein Name auf rückwärts, schon ein paar, wo ich aber nicht aufgetaucht bin. Jetzt war es in der Nietzsche Foundation, jetzt hatte ich auch was in Düsseldorf bei Geuer & Geuer, so eine super Galerie. Jetzt auch in der Kunsthalle bei Freiburg, Kunsthalle Messmer, das ist ein Museum. Jetzt ist für nächstes Jahr sind zwei Sachen geplant, eine auch in einem Museum und da will ich noch nicht so viel. Also die nächsten 3 Jahre sind drei bis vier große Museengeschichten auch geplant, die wir jetzt schon. Dafür muss ich jetzt arbeiten oder brauche ich viele Großformate etc. Und ja, also es läuft. Ja.
Also du wirst nicht weniger machen nächstes Jahr, du wirst es nur anders aufteilen. Bist so ein Punkt bei
dir? Ja, ich werde
dich. Du hast einfach mehr Zeit der Kunst und musst sie auch widmen, hast du gerade selber gesagt. Das ist ja auch.
Muss man ja, auch aber ich genauso muss man ab und zu auch mal Abstand zur Kunst nehmen oder mal ein paar Wochen oder gar mal einen Monat auch nichts machst, weil sonst, das ist ähnlich wie beim Kochen ja auch, weil du wiederholst dich ja ständig dann auch. Ja,
schon mal in ein künstlerisches Loch gefallen quasi.
Das ja, so. Definitiv, aber in der Küche ja genauso, wenn du dann, wir haben das große Glück, dass wir dann im Notfall haben ja dann unsere Best-of-Platte, die wir rauspacken können und dann machen wir halt ein paar Klassiker, dann machen wir, wobei ich, wenn wir was Neues machen, unbedingt verzichte, irgendwie was zu machen, was wir so schon gemacht haben. Zumindest wird's umgebaut oder irgendwie in einem anderen Kontext gestellt, aber ich will immer was Neues machen. Ja. Dann hast du aber so Klassiker, wo du weißt, es funktioniert immer, dann kannst du das machen, weil the show must go on. In der Kunst, bei der Malerei weniger, dann nimmst du einfach eine Auszeit, dann spazierst du ein bisschen, spazierst du durch Museen etc., kriegst du wieder eine neue Inspiration und dann musst du schon bei dir bleiben, also wie in der Küche auch in der Malerei, dass du so deiner Stilistik auch treu bleibst, aber trotzdem gibt's ja Raum für eine Weiterentwicklung.
Wo holst du dir die Inspiration her beim Essen? Beim Kochen, Entschuldigung.
Naja, beim Essen, ja.
Ja,
beim Kochen tatsächlich auch viel von der Natur auch, ja. Wenn wir so einen Waldspaziergang interpretieren, dann ist die Natur schon irgendwo das Vorbild. Dann aber auch in der Architektur, wenn wir zum Beispiel mit so einem Brick in the Wall oder sowas arbeiten, vom Anrichten her ist es, wir reden ja auch gerne von der Architektur auf dem Teller, okay. Ja. Das muss ja an Proportionen sind wichtig. Was ich sehr mag, sind so, ich hole mir eher Inspiration in einem Wirtshaus. Mhm. Im Landgasthof, also in einem Drei-Sterne-Laden zum Beispiel.
Also gehst du wieder zurück eigentlich auf das Ursprüngliche?
Ja, also vieles, was wir machen, sind ja auch Klassiker, traditionelle Klassiker aus, sei es jetzt aus Deutschland, Österreich, Spanien, Frankreich, Italien, einfach dekonstruiert und neu wieder rekonstruiert, weil das sind ja Geschmäcker, die auf jeden Fall funktionieren und das, da versuchen wir einfach unser Ding da reinzubringen und Geschmack ist ja auch abgespeichert. Wenn wir vor ein paar Jahren auch so eine Carbonara einfach dekonstruiert, neu rekonstruiert haben, dann packen wir halt noch so ein Carabinero mit drauf, ja. Aber der Geschmack erinnert dich an Carbonara zum Beispiel. Und gibt's mit vielem auch. Jetzt aktuell haben wir, weil ja alle das Ganzel machen und das können wir ja A nicht machen und B mag ich es auch nicht. Jetzt haben wir es mittlerweile umgeschrieben, aber wir haben es letzte Woche stand es auch noch drauf mit Loire-Wachtel St. Martin. Ja, also die Komponenten, die Geschmacksrichtung und alles ist wie so eine Gans, die man kennt. Ja, ja. Aber halt komplett anders. Das ist sowas, finde ich spannend. Ja. Von dem größten Vogel in der Küche gehen wir quasi fast zum kleinsten.
Ja.
Und lassen das aber von der Aromatik her schon im Wirtshaus, also in der Klassik, setzen das aber texturell und auch vom Aufwand her, vom Handwerker komplett anders um.
Geil.
Sowas finde ich spannend.
Jetzt hast du vorher einen Flecko angesprochen.
Ja.
Wie viel Inspiration gibt der dir?
Jetzt sehr viel.
Kennt euch ja ewig lang. Ich werde jetzt nicht genau das Gleiche machen und denken. Das ist ja auch das, oder sagst du mir?
Doch, es ist schon erstaunlich, dass wir manchmal, wenn wir überlegen, wenn wir heute uns auch wieder zusammensetzen, wenn wir die Woche noch zwei neue Sachen machen, die haben wir schon mal vorbesprochen. Und jetzt gehen wir ins Detail und dann wenn man und manchmal ist es so, dass dann sage ich was und sagt er, verdammt, das Gleiche wollte ich gerade auch sagen. Oder halt umgekehrt, ja. Also ich glaube, dass wir kulinarisch sehr ähnlich denken, ja. Und er trotzdem hier und da auch wieder was Neues mit reinbringt, auf jeden Fall, das, was ganz wichtig ist, ja. Insofern versteht sich das ganz hervorragend. Also das fruchtet sich regelrecht, ja. Und es ist auch nicht so, dass jetzt einer auf irgendwie eine Idee beharrt oder dann irgendwie, sondern wir gehen das gemeinsam durch, ziehen dann vielleicht den einen oder anderen aus dem Team noch mit rein. Wobei zu viel Basisdemokratie ist auch nicht gut, weil wenn du 10 Leute fragst, hat jeder irgendwo eine Idee, das bringt ja nichts. Das führt ja zu nichts. Also es muss irgendwie schon eine Grundidee und dann verteilst du die und die Leute müssen ja erstmal uns verstehen, unsere Philosophie und dann, weil sonst wird das ein Gemischwarenladen. Das kochen wir jede Woche anders. Also ich halte davon gar nichts. Ne? Aber so mit dem Fleck, wir ergänzen uns. Ja? Also deswegen funktioniert das auch ganz gut. Und deswegen glaube ich, dass es, oder ich bin mir sicher, dass es auch in Zukunft auch extrem gut funktionieren wird. Und dann wird natürlich irgendwann mal auch so dieser Prozess des Loslassens kommen, wo er sich dann auch weiterentwickelt, ja, wo er dann älter wird, er sammelt dann mehr Erfahrungen, er wird dann immer selbstsicherer und dann wird er auch immer mehr auch zum Unternehmer, was ganz wichtig ist. Das ist ja der Plan.
Ja.
Und so wie er mir jetzt so die letzten 13 Jahre den Rücken freigehalten hat und gestärkt hat, werde ich halt ihm die nächsten Jahre den Rücken stärken und freihalten in Sachen halt Wirtschaftlichkeit und so weiter und so fort. Alles, was so ein Unternehmen halt auch ausmacht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja. Voll, wie alt ist der Flecko?
Ja, Flecko wird es 33 nächstes Jahr, glaube ich, ja. Ja, 33, ja.
Also eigentlich fast die komplette berufliche Karriere mit dir verbracht.
Er ist quasi, wir sagen immer so, er ist amateurisiert.
Amateurisiert, ist gut. Ey, wie oft wechselt sie eigentlich, oder sagst du,
ständig,
Gerichte?
Ständig.
Wirklich, es gibt keine...
Ständig. Ständig, aber nie das ganze Menü, weil das keinen Sinn macht. Ja, also wenn einer sagt, ja, wir machen jedes Jahr ein neues Menü, dann sage ich, ja, okay, dann macht er alle zwei Wochen immer das Gleiche, nur mit dem anderen Salatblatt. Also es muss schon eine Idee da sein, ja, und dann auch ein Konzept und da muss es auch was Neues sein, da muss es auch Sinn machen kulinarisch und das kann passieren, wie die Woche zum Beispiel, wo wir mit Sicherheit mal mindestens 2 oder 3 Sachen neu machen, die wo wir aber schon seit Wochen sprechen und dann wird's wahrscheinlich wieder 1-2 Wochen Pause geben und dann machen wir wieder was Neues und dann sagen, okay, das ziehen wir dann und bevor wir dann in Urlaub gehen, denken wir schon, sind wir gedanklich schon wieder im Januar, wenn wir wieder aufmachen, weil dann werden wir das eine Woche vorher festlegen und uns da einkochen, damit, wenn wir wieder zurückkommen, nichts irgendwie Unbekanntes, weil meistens ist ja so, wenn die Leute 2 Wochen im Urlaub waren, haben sie wieder alles vergessen.
Ja, ist so.
Und warte, mit irgendwas Neuem brauchst du gar nicht anfangen. Naja. Das ist viel zu kompliziert.
Kriegen alle schon Stress sein, was machen wir jetzt neu?
Deswegen, das macht keinen Sinn. Deswegen, wir hören mit dem Programm dann auf und fangen dann mit demselben Programm wieder an.
Ja.
Außerdem ist es jetzt sowieso eine Zeit, wo es, da gibt's ja nicht viel, also in der Natur oder von den Produkten her.
Ich würde gerne fragen, wie abhängig machst du von der Natur oder von den Jahreszeiten her, von der Saison her?
Ja, zu 100% eigentlich.
Ja.
Schon.
Also schon so, dass du sagst, hey, was gibt's gerade oder was?
Ja, natürlich, aber ich meine, meine Region ist natürlich jetzt nicht nur Österreich.
Na, ganz klar.
Weil ich eine andere Historie habe. Ich bin Spanier, ich bin auch irgendwo in der französischen Küche auch groß geworden etc. Und deswegen ist meine Region auch, für mich ist die Region nicht zwingend das Produkt, sondern für mich ist die Region auch der Geschmack. Ja, wenn wir so einen Steinbutt mit Gulasch machen, ja, zum Beispiel. Oder wir haben auch schon Krautfleckern gemacht mit Steinbutt oder mit. Aber dann ist es halt Steinbutt, das ist keine Forelle, ist klar, weil das ist halt mein Fisch. Ja. Und dann gibt's halt auch Carabineros, die kriege ich unten aus von der Algarve, aber die kommen von aus der Spanischen, aus Huelva.
Okay.
Ich habe halt unten so mein Netzwerk, ja. Wenn es dann auch darum geht, die Erbsen, natürlich gibt's ja auch Erbsen in Österreich oder überall. Aber die Lagrimas da unten, wenn die Saison haben, dann, das geht ja dann auch wieder im Frühjahr Richtung, also Spätfrühjahr los, dann ist es eine andere Geschichte. Das sind keine Erbsen, das ist grüner Kaviar.
Ja. Ja?
Und mir geht's immer darum, das bestmöglichste Produkt zu finden.
Und
nicht das mir am nächsten liegende. Ja?
Ja.
Wenn das passt, und das haben wir natürlich bei dem einen oder anderen, dann machen wir es ja gerne. Aber das geht sich halt nicht immer aus.
Ja, ne? Ganz klar. Wie schwer ist es, so ein Netzwerk sich aufzubauen? Weil das ist so schön, wenn ich jetzt da sitze in Wien und sage, ich will Carabineros haben, aber du musst die Qualität, die du hast, die musst du erstmal kriegen. Das ist ja, wie du selber sagst, die kommen aus Portugal eigentlich, kommen aber über Spanien, du hast ein Netzwerk. Wie schwer war das für dich in Wien quasi, wie du nach Wien gekommen bist, dann von... War das von 0 auf 100 oder
nee.
War das schon, du hast schon ein Netzwerk?
Wenn naja, wir sind ja nach Wien gekommen, haben uns tatsächlich erstmal an die regionale Umgebung auch orientiert, ja, mit auch mit Süßwasserfischen. Also ich bin ja kein großer Süßwasserfisch, habe mich damit aber auseinandergesetzt,
ja,
fand es toll, habe aber für mich dann auch erkannt, dass es nicht wirklich meins ist.
Ja.
Und dann haben wir das Konzept ja eh verändert. Also das und dann hast du natürlich über die ganzen Jahrzehnte, die du dann auch dabei bist, auch deine Kontakte und mittlerweile sind ja Freundschaften, weißt du, Pedro von unten oder der Stefan, der das dann alles für mich organisiert mit der Logistik. Das ist ja so, dass da teilweise auch Leute wie Mochi und sowas sich an der Qualität und ich mein Netzwerk da auch noch ein bisschen verteile. Oder Dala hier aus vom Taubenkobel war letzte Woche da, hat sich ein paar Carabineros abgeholt.
Ja.
Ja, das ist, da hab's halt Kontakte und das pflegst du auch und da wird auch nicht über den Preis diskutiert, weil das ist uns klar, wir brauchen da nicht falschen oder sowas. Wenn du das Beste willst, musst du auch den besten Preis bezahlen, ist eh klar.
Ja. Take it or leave it, ja.
Ja, und dann wird es für uns ausgesucht, also dann geht es auf die Auktion und dann wird unsere Größe ausgesucht, da weiß ich aber, okay, das hat der Pedro und seine Leute speziell für uns ausgesucht, und dann geht es auf die Reise, ja. Und bei Carabineros ist ja eh kein Thema, weil die kommen ja eh schockgefrostet.
Ja.
Aber ich habe die perfekte Selektion und ich habe keine Lagerware von, keine Ahnung, vom letzten Jahr oder was auch immer. Ja.
Aber das Netzwerk teilst du dann gerne auch, also es profitieren einige.
Ja, warum nicht? Warum nicht? Wir kriegen ja auch Unis, zeitlang Unis über Singapur illegalerweise bekommen. Jetzt habe ich aber jemanden.
Wieso war das illegal über Singapur?
Naja, über Singapur ist es nicht ganz legal oder nicht ganz illegal, aber Japan, weil es einfach ein darf es nicht einführen aus Japan. Punkt.
Ja.
Ja, schwierig.
Jetzt aber ist aber das auch so schwierig oder war das gar nicht so schwer?
Naja, für mich war es jetzt nicht so schwer, aber es ist halt auch immer schwierig, das immer auch richtig, weil die Zeit ist halt unser Feind, weil Unis ist ja eine Frischware und da ist die Zeit halt dein Feind. Ja. Und jetzt haben wir aber jemanden aus Santa Barbara gefunden und wenn du dir das kalifornische Meer anschaust und ziehst da einfach einen Strich rüber, dann bist du eh schon in Hokkaido, dann bist du eh schon in Japan, das Gewässer ist ähnlich. Ja. Das sind ja Japaner, dann wird es von San Francisco nach Barcelona geflogen, da habe ich meinen Kontakt. Und dann ist es 24 Stunden später da.
Ja. Wow.
Also das geht relativ schnell.
Darf ich dich da fragen, was da der Preis circa ist?
Der Preis ist sehr, sehr hoch.
Ja, genau. Aber ja. Was kann man für
fast der Kilo preis circa? Das Kilo musst du mit fast 300 Euro rechnen.
Ja. Ja. Also mal wichtig, das zu sagen, was ist.
Carabineros aktuell, glaube ich, 153 oder 143 oder sowas Kilo. Ja, weil die sagen, ihr seid so teuer. Ich sage immer, nein, wir sind nicht teuer. Wir sind eigentlich... Was ist toll? Wir sind natürlich hochpreisig, ja, aber ich meine, wenn du zu Louis Vuitton gehst, da kannst du auch nicht irgendwie für 19,90 dir Taschen kaufen. Das geht sich eh nicht aus. Und das ist eine ganz andere Geschichte, weil die haben eine richtige Marge. Das haben wir ja nicht.
Ja, und vor allem die können endlos
produzieren. Ich sage immer, ihr kriegt das Essen bei uns geschenkt. Es ist ein Geschenk. Ihr bezahlt nur unsere Arbeit. Essen ist eigentlich geschenkt.
Ja.
Klar ist es hochpreisig, aber das müssen wir haben. Wenn wir das irgendwie so Wildwestmäßig kalkulieren würden, damit wir irgendwie nicht anecken oder sowas, wären wir schon lang pleite. Und unser Menü sollte eigentlich 100 Euro mehr kosten.
Ja, was kostet Menü gerade aktuell?
3,95. Ja?
Ja.
Nach Paris, London oder sonst wo hingehst, New York oder sowas, bezahlst du schon Tausende fürs Menü.
Ja.
Ja, da geht's aber 600-700 Euro.
Aber hast du das Gefühl, dass wenn du die Preise jetzt nochmal erhöhen würdest oder auf 100 Euro nochmal, was du sagst ja, dass das Schwierigkeiten bringen würde?
Das glaube ich nicht, aber wir müssen dann halt auch vom Produktmanagement her auch ein bisschen irgendwo auf dem Teppich bleiben, weil es dann auch schwierig ist, wenn wir dann 500 Euro fürs Menü nehmen, ja, dann geht ja wieder die Diskutiererei los, die mir ja wurscht ist, weil wir ja in einem gewissen Preissegment sind, wo es nicht um die Kosten geht, sondern ums Erlebnis. Die Leute wollen ja zu uns kommen und das erleben. Und dann ist der Preis eigentlich wurscht. Aber da muss es passen. Mhm. Ja, da muss die Leistung halt, die darf halt ohne Zweifel. Also, da hast du auch keinen Spielraum mehr. Was ja gut ist. Das ist ein positiver Druck. Das
ist da ein Spruch.
Ja, das ist ja super. Ja? Also das wäre es. Ich glaube nicht, dass wenn wir teurer wären, dass wir weniger Gäste haben. Das glaube ich. Wahrscheinlich sogar wären die Wartelisten noch größer.
Hast du gerade eine große Warteliste für Plätze?
Ja. Also ja, hier und da ist es schon. Also ja, aber das ist auch schön.
Das ist ja super. Genügend Geschäft ist ja nichts Verwerfliches, oder? Ganz im Gegenteil, du machst was richtig.
Ja, aber es sind ja nicht nur die Produkte. Das sind ja auch die Kosten fürs Team, ja. Das ist, ich finde es super.
Ist Team?
Naja, natürlich ist das Kosten. Wir haben im Schnitt so 28 Gäste. Wir haben hin und wieder mal, je nachdem, wie es die Auslastung ist. Aber wir haben 10 Tische. Wir haben auch einen Abend mit 20 Gästen, so wie heute. Es sind voll, ja, 20 Gäste.
Was ist das Maximum, was du da schickst?
Wir haben mal, also, wenn es nicht richtig voll ist und wir haben draußen noch den Tisch für eine Gruppe, dann haben wir auch schon mal über 40 geschickt.
Ja.
Ich würde sagen, im Schnitt 28, 30 und das ist eine gute Zahl.
Ja, wie viele Mitarbeiter stehen zu den 30 Gästen?
Wir haben in der Regel immer zwischen 23 und 25 Mitarbeiter. Das ist fast 1:1.
Mhm.
Und das ist schon viel, weißt du, jetzt 13., 14. Gehalt und so. Es ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, wir haben eine 4-Tage-Woche. Ja. Natürlich arbeiten wir nicht 8 Stunden am Tag, sondern schon ein bisschen mehr. Deswegen gibt es auch den einen Tag noch quasi zum Ausgleich mit dazu. Aber wir versuchen schon für unser Team, unsere Mitarbeiter, was mit Abstand das Wichtigste ist, das so professionell, ich will nicht sagen angenehm, aber so professionell wie möglich zu machen, so dass sie aber auch Zeit haben, ihre Balance zu finden.
Ja, und dann auch professionell zu sein.
Ja,
so, du hast 3 Tage frei, bitte komm zurück und sei
erholt. Du hast jede Woche Kurzurlaub. Ja, du gehst Sonntag, Montag, Dienstag. Ja, heute haben wir Dienstag, aber jetzt im November, Dezember haben wir die Dienstage auf, klar.
Ja.
Aber das funktioniert, ja. Und im Sommer hatten wir erst 2 Wochen zu. Jetzt Weihnachten, Silvester haben die alle frei.
Mhm.
Ja, wo gibt's sowas?
Ja.
Und dann erwarte ich natürlich auch schon eine gewisse Leistung und Professionalität und halt Mindset und eine Einstellung, die halt auch passt. Punkt. Ja, gar nicht für mich, sondern die Gäste. Die Gäste bezahlen uns ja. Ich bezahle ja das die Mitarbeiter gar nicht. Die Arbeitgeber von uns sind unsere Gäste.
Ja.
Und so müssen wir die auch behandeln.
Absolut. Ja. Habt ihr Mittag- und Abendservice?
Nee, das haben wir ganz am Anfang gemacht, aber dann hackeln wir auch 20 Stunden am Tag. Das geht's nicht aus. Und dann passieren Fehler und dann darfst du auch nicht sauer sein, wenn abends um 9 einer nicht mehr konzentriert ist, weil er eh schon 14 Stunden da ist. Das geht nicht. Das muss man verstehen und das will ich aber auch nicht.
Aber hast du das selber auch irgendwie verstehen oder lernen müssen? Weil es war ja früher, also du bist ja schon wirklich lange dabei.
Ich habe ja,
das war ja gang und gäbe, dass da.
Zu den Zeiten habe ich ja 6-7 Tage gearbeitet.
Das meine ich, ja.
16, 17 Stunden jeden Tag.
Ja.
Das kannst du halt nicht mehr machen. Das ist auch gut so, dass man es nicht mehr machen kann.
Ja. Also du musst es selber auch für dich lernen, dass es eigentlich nicht.
Klar.
Der richtige Weg ist.
Klar, ja. So eine Küche ist ja auch kein Gefängnis oder ein Strafgefangenlager. Also es ist ja so, wenn du da irgendwie eine besondere Leistung von jemandem erwartest, dann muss so das Umfeld und die Stimmung und auch die Ansprache und das muss ja passen. Ja. Wenn du die ganze Zeit die Leute nur anschreist, schikanierst und unter Druck setzt, das heißt Zeitdruck und mentaler Druck, dann funktioniert das nicht.
Ja.
Dann brauchst du eine Wundermensch ständig.
Hast du früher mal geschrien, viel geschrien?
Ich glaube schon, dass jeder so seine
Phase
hat.
Schön, dass
ich das
so direkt frage.
Aber ja, schon. Aber
du bist so reflektiert, dass ich mir dachte, das frage ich dich jetzt.
Ja, schon. Also ich war nie unfair, aber ich war schon hart. Ja, hart, aber gerecht. Wie man ich glaube, das war auch so in meinen 30ern, zwischen 30 und 40 war ich schon extrem, weil da geht es auch um meine Existenz. Da bist du in der Phase, wo du dir alles aufbaust. Weißt du, dann hast du, der erste Stern war ich noch relativ jung, da war ich 24, aber dann so ab 30 ging es ja los und zweiter Stern, dann kriegst du dann mit Mitte 30 den dritten Stern, da stehst du ja extrem unter Druck. Das kannst du ja gar nicht managen in dem Alter. Also sehe ich jetzt schon, sehe ich jetzt so. Damals hast du ja permanent Angst gehabt, dass du irgendwas verlierst oder dass du irgendwie was nicht gut genug machst und sowas. Das verschwindet aber so mit der Zeit. Da kommt so eine gewisse Sicherheit und Gelassenheit dazu. Also keine Nachlässigkeit, aber eine Gelassenheit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
Glaubst du, haben die Köche, die jetzt zwischen 30 und 40 sind, auch diese Gelassenheit schon mehr wie damals deine Generation?
Ja, doch. Also es geht viel ziviler, sozialer, menschlicher zu und professioneller auch, ja, weil natürlich auch der ganze Berufsstand sich auch die letzten 10, 20 Jahre exorbitant weiterentwickelt hat, weil es auch einen Haufen Role Models gibt weltweit, weil der Zugang, ich meine, zu meiner Zeit gab es ja nicht mal Internet. Ne?
Ja.
Schweige da irgendwelche depperten Bilder auf Instagram oder sowas.
Selbstinszenierung.
Was aber auch nicht schlecht war, weil heute ist ja die andere Gefahr oder quasi auf dich wartet, bevor du in die Falle tappst, ist ja, dass du dann kopierst, ja, also dass du nicht mehr deine eigene Stilistik findest, also nichts mehr aus dir herauskommt, sondern das sind ja alles Eindrücke von außen, die du dann irgendwie in deinem Unterbewusstsein irgendwann mal ablegst, die poffen aber irgendwann mal auf und du glaubst, es ist deine Idee, ist es aber nicht.
Ja.
Ist es aber nicht. Das hast du irgendwo gesehen, das ist abgespeichert. Und hast, ich bin ja, das ist eine große Gefahr. Und das sieht man ja auch überall, so dass die Handschriften sind nicht mehr so wirklich voneinander. Kann man, das wird alles
das uniformer. Das ist witzig, dass du
sagst. Das wird alles schon ein paar Mal so Themen. Es geht alles so ein bisschen in dieselbe Richtung. Das ist so teilweise auch so. Ich würde fast sagen so.
Was halt gerade modern ist. Was gerade das Internet macht schneller.
Ja, aber das ist
was gerade cool ist.
Ja, das hat mit Küche nichts dazu. Das ist Dekoration. Das ist Dekoration. Ich schaue natürlich auch, ist ja klar. Aber eigentlich nur, um zu sehen und um mir vor Augen zu halten, was wir auf gar keinen Fall machen dürfen. Ich meine, wenn die Leute dann teilweise umgehen mit dem Fisch, dann wissen, natürlich ist er perfekt gegart. Bei wie viel, keine Ahnung, wie viele Tage, bei wie viel Grad oder was auch immer. Und dann ist er einfach kalt auf dem Tisch. Dann lassen die sich Zeit. Dann wird da irgendwie, keine Ahnung, 88 Kräuter noch draufgeschmissen und tralala. Das hat mit Kochen nichts mehr zu tun. Das ist Dekoration.
Ja.
Das ist pure Dekoration. Das hat auch nichts damit Herz oder Kopf zu tun. Das ist einfach nur. Ich finde,
man sieht einen Amateur-Teller, man sieht einen Steyrek-Teller,
man
sieht einen Obauer-Teller, du siehst den Teller, weißt, ja, das ist deren Handschrift.
Ja.
Also, die machen das irgendwie seit 20 Jahren alles so. Und nicht erst.
Und das ist auch wichtig, oder auch wenn du vom Filippo, vom Konstantin-Teller ziehst, ja. Du siehst dann auch eine Weiterentwicklung im Steyrek genauso. Oder auch vom Lukas, vom Ratz, weißt du?
Ja.
Du siehst einfach, um hier jetzt mal in Wien zu bleiben, oder auch vom Silvio, du siehst schon, wo du bist. Es gibt aber viele Restaurants, da siehst du das nicht mehr.
Ja, das ist ein Teller.
Und du schmeckst es auch gar nicht mehr, weil das ist eh wurscht. Das ist alles top, das ist alles gut aus. Und dann werden irgendwelche Kombinationen irgendwie, ich meine, ich mag ja irgendwie verrückte Kombinationen, aber man muss die auch verschmelzen können. Man braucht ja auch eine gewisse kulinarische Intelligenz dafür. Und das kommt über Erfahrung. Das kannst du ja nicht lernen oder irgendwo studieren. Das musst du aufgrund von vielen Fehlern, die du machst, ist es ja auch abgespeichert. Ja, und das ist einfach so, das ist wie so ein Musiker. Ja, das ist so ein Musiker, da geht es auch darum, dass es zur Gewohnheit wird, dass du einfach was so gut wie möglich machst. Das muss eine Gewohnheit werden. Das darf nicht irgendwie anstrengend oder aber irgendwie.
Wie wirken sich Fehler beim Anrichten aus?
Fehler beim Anrichten ist.
Oder ich meine jetzt beim Teller kreieren. Weil du sagst, du musst aus den Erfahrungen lernen. Was sind dann die Erfahrungen, wo du sagst, dass als Koch, boah,
naja,
warum haben wir das sowas so gemacht?
Also was ich so als Kardinalsfehler Nummer eins ist, einfach, dass zu viele Handgriffe, zu viel verschiedene, das heißt Zutaten, Gewürze irgendwo mit auf dem Teller sind, die auch nicht miteinander irgendwo in der Balance sind. Und dann schmeckst du halt irgendwas. Und wenn du ganz großes Pech hast, schmeckst halt von dem Hauptprodukt auch nichts mehr. Weil die Nebendarsteller einfach extrem groß sind. Ja, das ist ja wie so ein Ben-Hur-Film, ja. Wo da irgendwie, keine Ahnung, 5000 Menschen da in der Arena rumrennen. Da kriegst du ja gar nichts mehr mit. Ja? Das ist halt, weiß ich nicht, ja. Das mag ich nicht. Also wir versuchen ja immer klarer zu werden und so wenig wie möglich Komponenten. Und wenn, dann müssen die auch Sinn machen und einen Mehrwert für das Gericht darstellen und nicht irgendwie eine Ablenkung.
Ja.
Viel ist es ja auch Ablenkung auf dem Teller. Ja, dann hast du irgendwie einen komischen Fisch, wo die Qualität nicht so top ist, dann machst du halt ein bisschen mehr Deko drauf, das sieht schon gut aus. Ja,
aber schmeckt. Macht ja jeder Foto.
Ja, das ist das nächste Debatte, Fotos machen beim Essen, soll das. Ne? Gehst du auch nicht auf ein Date und fotografierst beim ersten Date fünfmal deine Freundin in sämtlichen Positionen. Lass dich doch drauf ein, schweige das ab, das ist ja was Emotionales.
Ja, voll.
Ja, das ist ja nichts Digitales. Ja. Ja? Also, verstehe ich auch nicht. Aber sollen ja machen, und die sollen machen, was sie wollen, ist mir wurscht. Ja.
Musst du nicht mitmachen?
Nee, eh nicht. Und auch die Anfragen nach WLAN. Kommst ins Restaurant, die erste Frage ist, habt ihr WLAN? Do you have a wireless LAN? Dann sagen, I'm so sorry, no.
Habt ihr oben auch kein Internet?
Nee, klar haben wir WLAN, aber es ist ausgeschaltet.
Nein, ich meine, für die, die Gäste haben keine Verbindung.
Nein, haben sie nicht. Die müssen rausgehen.
Das ist super.
Die müssen rausgehen. Wir haben zwar so ein Ding für die Notwehr. Wir ist völlig Musik und da brauchst du einen WLAN, ist klar.
Da siehst du WLAN im Haus.
Aber ich habe ein Dings und da lasse ich auch kein Gas rein. Stell dir vor, da 30 Gäste sind dann drin, da funktioniert doch die Kasse nicht mehr. Weißt du, das läuft ja alles mittlerweile. Und wenn sie das nicht aushalten, 3-4 Stunden im Restaurant.
Deine ohne Philosophie ist einfach, du willst
nicht die Handy nicht
haben. Ja, ist ja okay. Ist ja dein,
also machst dein Restaurant. In der Oper machst du das ja auch nicht oder im Kino. Furchtbar. Oder? Machst du das beim Filme schauen? Konzentrier dich doch mal 4 Stunden lang.
Ja.
Red doch mal mit deinem Nachbarn. Da stehen die mit ihren Handys zu viert. Alle am Handy. Da denke ich,
Geht's ich habe gerade eine Mail gekriegt, dann lass dein Handy doch weg. Du gehst ja her, dass du das abschaltest mal.
Eben. Und deswegen rauskommst. Dem Service immer dieses, Chef, können wir nicht. Das sagen, nein, will ich nicht. Ich habe die Gäste, dann sagen, ja, aber das ist mein Laden. Ich will das nicht. Und das gibt's auch nicht.
Ja. Ja. Finde ich gut. Du musst die Leute ab und zu schon dazu zwingen, oder? Zum Glück, ab und zu.
Ja.
Weil das ist ja sowas. Du hast kein Internet, bist nicht erreichbar. Herzlich willkommen am Tisch im Restaurant.
Egal wo, das ist ja, ein Tisch ist ja, weißt du, ich bin ja Spanier, bin ja regelmäßig und bin auch so aufgewachsen, dass am Tisch auch miteinander gesprochen wird, weil das auch eine Zeit ist, wo man sich austauschen kann, weil wenn deine Eltern, dann Vater dann zum Mittagessen, dann war das halt, weil wir müssen alle an einem Tisch sitzen, ja, oder am Wochenende trifft man dann die Familie, und dann sitzen alle an einem Tisch. Wir sind ja alle paar Wochen nach ins Elsass gefahren zu der Familie von meiner Mutter. Da gab's halt Essen und es ging halt uferlos. Das waren halt, keine Ahnung, zig Stunden. Gott sei Dank gab's auch keine Handys.
Ja.
Weiß nicht, wie das heute wäre, aber ich glaube schon, dass uns die Eltern gezwungen hätten, die Handys auszumachen oder zu Hause zu lassen. Fertig, aus.
Ja. Ja.
Weil so wichtig ist ja, was da in den Social Medias, da passiert ja auch nicht. Das ist, und ja,
es ist
ja
auch nicht so wichtig, dass du jetzt in einer Minute darauf reagieren musst. Das kannst du in zwei Stunden auch.
Hey, kannst ja nicht bei mir zum Essen reservieren. Da kommst du uns, freust dich dann und das Erste, was du machst, Handy auspacken, Fotos machen und Instagram posten. Was soll der Schmarrn?
Ja, und dann zurückschreiben alle Leute.
Ja, was soll das? Ja. So. Ich muss eine Story posten. Ich sag, ja, das kannst du morgen auch machen. Oder später im Hotelzimmer, wenn das Fahrt ist. Oder im Taxi, da ist doch Zeit. Da kannst du eh nichts anderes machen. Aber hier wird gegessen.
Wie wichtig ist der Part des Trinkens dazu?
Sehr. Sehr. Und gar nicht mal so, also der Adam, unser großartiger Sommelier, ich glaube auch nicht, dass es so zwingend so dieses Korrespondierende dazu sein muss, sondern es muss einfach, du musst dich auf den Gast anlassen und dann schon rauskriegen, auf was er so Lust hat. Ich bin zum Beispiel kein großer Freund von Weinbegleitungen an sich. Wir haben es natürlich, weil es viele mögen, und wir haben natürlich auch alkoholfreie. Wir machen ja viel mit unserem Rotationsverdampfer etc. machen wir ja auch eigene Drinks, alkoholfrei. Mhm. Teilweise entziehen wir auch Wein in den Alkohol.
Selbst?
Selbst, ja klar. Okay. Geht ja wunderbar. Ein bisschen was muss ich immer drin lassen, weil Alkohol ist Geschmacksträger, auch klar. Und ich finde das schon eine spannende Geschichte, und das Alkoholfreie wird immer mehr, aber die Trinkqualität geht schon in die Höhe. Ja? Also du kannst bei einem Weinmenü oder bei der Weinbegleitung kannst du jetzt nicht irgendwas aufmachen, um da einfach mal schnell noch nebenher Geld zu machen. Es muss auch hochwertig sein. Ja?
Ja.
Und dann vielleicht auch mal Überraschungen, ja, die nicht jeder so kennt, ja, keine Mainstream-Geschichten, und den Gast damit überraschen, ja. Also das ist schon wichtig. Essen und Trinken ist per se, es ist ja wie Bruder und Schwester.
Ne? Ja. Was trinkst du gerne, wenn du essen gehst? Oder trinkst du die Flasche oder bestellst du gerne Flasche?
Gerne. Ich trinke wenig, also ich muss sagen, dass ich seit einiger Zeit, also seit langer Zeit, fast keinen Alkohol mehr trinke. Unter der Woche ist sowieso nicht, harte Sachen sowieso nicht, hatte ich zu Genüge früher, und dann, also wenn wir zu zweit essen gehen, schaffen wir vielleicht eine Flasche.
Ja. Ja. Früher oder jetzt?
Naja, früher waren es drei.
Ach so, passt, ja. Okay, weiter, das Spaß.
Naja,
das können wir jetzt trinken.
Und ich habe einen guten Freund von
eine
mir.
Eine Flasche Schaumwein, eine Flasche Reis und eine Flasche Rot.
Wobei, so einmal im Monat rechne ich mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, der ist Anwalt. Und wir spielen dann immer, wir kochen, also ich koche dann, also er kocht, er kann ja gar nicht kochen. Aber gibt's meistens was Normales. Und dann spielen wir eine Partie Schach, eine Partie Billard, und wir trinken zwei Flaschen Wein. Zwei Flaschen Wein. Also immer schon sehr, sehr hochwertig, weil wir beide auch Wein sammeln, aber da wir nicht regelmäßig trinken und ich alleine mir jetzt keine Flasche oder sowas, das macht ja überhaupt keinen Sinn, dann trinken wir halt, was wir im Keller haben. Also das,
was so man als, da trinken möchte.
Ja, so alt können wir gar nicht mehr werden. Und das macht dann Spaß. So, da ist Essen, da ist Kommunikation, dann Schach, Billard, also, und dann geht es so 4-5 Stunden, und dann kannst du auch zwei Flaschen Wein trinken.
Das ist super.
Ja, das schon, aber so, dass ich jetzt irgendwo was, das mache ich eigentlich gar nicht. Zum Essen halt. Ist auch immer interessant, je nachdem, wo wir essen gehen, dass ich natürlich dann schon schaue, dass ich mir aus der Umgebung dann irgendwie was empfehlen lassen. Und wenn es dann nichts Spannendes gibt, dann falle ich halt immer zurück in meine alte Muster. Aktuell ist es halt, weiß ist halt Burgund, also Morso eigentlich. Und im roten Bereich bin ich mittlerweile wieder zurückgekommen ins Piemont. Barolo, Barbaresco, das ist so. Und mittlerweile auch wieder Pinot Noir. Eine Zeit lang war ich sehr Bordeaux, Kalifornien und so weiter. Und jetzt wird es ein bisschen heller im Glas.
Und ja, spielerischer.
Ja, finde ich super spannend.
Ich habe jetzt noch mit meinem besten Freund war ich essen, bei der Familie Obauer. Und wir haben uns am Nachmittag mit Backgammon hingesetzt. Und einfach die Auswahl war eine Flasche Barolo, die wir jetzt über 2 Stunden Backgammon spielen, trinken können, aber auch zum Abendessen dann nochmal ein Glas drin haben, weil ich habe keinen Stress jetzt. Das soll einfach, ich will da reinriechen. Ich will, dass es arbeitet, ich will, dass da reinriechen, dass der Wein die ganze Zeit verändert.
Backgammon können wir auch mal spielen. Ich habe so ein Ritual, vorm Service spiele ich immer eine Partie Backgammon, gegen meinen Computer natürlich.
Ja, wird schon fangen, suchst du eben einen anderen aus. Mitarbeiter.
Also wenn ich viel Zeit habe, dann spiele ich eine Partie Schach, also mit dem Computer natürlich. Und wir haben hier aber auch Schachbretter, wo wir dann, wenn wir Zeit haben, auch miteinander, wir wollen dann so ein Turnier machen, weil ich finde, Schach ist ja gut fürs Hirn.
So,
Backgammon auch. Aber wenn es so schnell gehen soll oder wenn ich wenig Zeit habe, aber das brauche ich, um runterzukommen, um mein Hirn wieder auf Null zu stellen.
Ich hab das mit so Doku eine Zeit lang gemacht.
Okay, ja. Genau.
Einmal am Tag
irgendwas, ein so Doku mache. Irgendwas, was
sich ablenkt. Das Hirn so, nix, Zahlen haben wir, okay, was.
Alles wieder Festplatte runterfahren und dann geht's wieder los. Das war jeden Abend, vorm Service immer.
Aber was ganz wichtig ist, wenn wir schon über Wein sprechen, wir haben ja unseren Schaumwein-Konto-Partner und du, wie wir schon besprochen haben, sollen dir unbedingt mal ein Probepaket schicken.
Klar, finde ich super spannend. Und da gibt's ja auch mittlerweile auch fernab der Champagne auch extrem gute Sachen. Also ich mag die Champagne sehr, ich sehe ja hier Franche Corta, da war ich, in dem Gebiet war ich schon mal, also zweimal schon. Und was die Jungs in Spanien machen, Cava-technisch, ist auch hochspannend. Aber auch hier in Österreich oder in Deutschland, was für ein Sekt gemacht wird. Das wird jetzt dem Champagner nicht zu nahe kommen, weil ich schon sehr mag. Aber es gibt halt weltweit mittlerweile, also die Qualität an sich hat sich ja überall gesteigert.
Absolut, weil halt auch das Wissen auch viel mehr da ist. Also eine Generation hier am Werken, die...
In der Küche genauso, das ist ja gut so, ja. Wird natürlich immer schwieriger, sich irgendwie abzugrenzen. Aber die Grundqualität, also international, also auch in Österreich, Deutschland sowieso, in der Schweiz, in Spanien, aber wenn man bedenkt, so Länder wie jetzt auch Amerika, wo vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, Amerika, Burger, Pommes, das war's, unfassbar, was da passiert.
Ja. Das sind halt auch in Amerika ganz viele kulturelle Einflüsse,
finde ich. Natürlich.
Also du sagst, okay, zu New York einfach so viel Verschiedenes, weil das ganze Land ja.
Ich war in New York
jetzt geschichtlich
bei einem Mexikaner mit einem Stern. Einen Fehler haben wir gemacht, wir haben Tequila-Pairing dazu genommen.
Das war nur eine Flasche vom Essen maximal.
6 verschiedene, das mache ich nie wieder. Wir waren bei einem Koreaner, der frisch 3 Sterne bekommen hat. Wir waren natürlich auch bei einem anderen Mexikaner, beim Cesar. Mhm. Den ich sehr schätze, sehr mag, wir sind sehr gut befreundet. Und es war mal eine spannende Stadt. Ja, wir waren beim Chinesen da in Chinatown, wo die Schlange steht, wo du nur Cash bezahlen darfst. Da drin sieht's grindig aus. Aber das Essen ist fantastisch.
Ja.
Und stehst halt ewig Schlange. Das ist einfach super spannend.
Das ist schon cool, richtig cool in Asien. So ein Thema für dich.
Entferne ich mich jetzt gerade so ein bisschen. Ich habe da, wie gesagt, war ich schon die letzten 20 Jahre sehr oft in Hongkong, Singapur sowieso, ich und Tokio. Also ich möchte nochmal in Japan, weil ich war nur eine Woche da. Aber dann auch vielleicht mal nach Kyoto oder nach einmal ein bisschen mehr sehen von dem Land.
Du hast nächstes Jahr mehr Zeit.
Ja, so viel Zeit habe ich nächstes Jahr nicht.
Die Pläne sind schon spektakulär.
Ich hatte ja schon Pläne gemacht für den Fall, dass ich tatsächlich aufhöre, dann wollte ich mal so eine Reise machen oder mit einem Freund von mir so eine Rallye, so eine Oldtimer-Rallye bis Patagonien runter. Also es ging dann irgendwie, glaube ich, in Uruguay los und dann über Argentinien, dann Chile zurück und so. Bis halt 4 Wochen unterwegs. Habe ich gesagt, das mache ich. Also once in a lifetime.
Kann mit Oldtimer oder lieber mit dem
Motorrad? Genau, mit dem Oldtimer. Ja, mit dem Oldtimer.
Gibt auch so Motorradstrecken.
Ich wäre dann als Beifahrer halt oder als das, aber das ist mir wurscht, Hauptsache dabei sein.
Ja. Super. Das Handy daheim lassen.
Ja, hast eh keinen Empfang da unten. Das ist super. Du kannst einmal am Tag, wenn du im Hotel bist, wenn du mal im Hotel bist, ansonsten bist du ja im Zeltlager, kannst du mal Kontakt nehmen, aber während dem, da gibt's nichts. Das mache ich auch noch. Also nächstes Jahr geht's jetzt nicht aus, aber die nächsten Jahre. Die Rallye ist alle 2 Jahre, vielleicht dann 2028, ja.
So soll's sein. Ja. Ja, danke für das sehr entspannte Gespräch. Wir müssen noch eine Rubrik einbauen, die des Fußballs.
Ah, okay. Ja.
Spanischer Club natürlich, oder?
Real Madrid.
Ja.
Nur, ich bin ja Spanier, kein Katalane. Aber die Katalanen sind auch Spanier. Wir haben es noch nicht mitbekommen. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Ja, ich respektiere das. Das
kann ja jeder
wollen. Letzte Woche haben wir den Klassiko gewonnen. Und,
super
war's. Ja, und Madrid ist jetzt ein super Trainer. Der hat die Mannschaft im Griff, sogar den verrückten Vini. Also es funktioniert extrem gut.
Aber du hast so geredet, wir haben die Mannschaft im Griff. Ich finde halt, es ist ja für mich ist super, ne? Ich bin jetzt 30 Jahre alt und in den letzten 10 Jahren hat Real 6 oder 7 Mal die Champions League gewonnen.
Ja, aber dann gewinnst du es mal ein Jahr nicht oder 2 Jahre, dann ist
es
Skandal. Also überleg mal, welche Mannschaft hat es überhaupt jemals geschafft?
Ist unfassbar.
3-mal nacheinander.
Toni Kroos hat mehr Champions League Titel als wie ganze Verein FC Barcelona.
Ja. Und dann lachen die Katalanen über und dann sagen, ja, dann blätter doch einfach mal in die Geschichtsbücher, dann ist das Erwachen halt
nicht so. Doch, die Bayern.
Ja, die Bayern sind heuer stark. Die Bayern sind stark. Ich bin kein Bayern-Fan, muss ich gestehen. Aber ich mag den Kompanie.
Der ist sehr sympathisch.
Guter Typ.
Passt gar nicht zu dem Verein irgendwie.
Überhaupt nicht.
Warum haben die so einen sympathischen Trainer auf einmal?
Ja, aber der macht das Ganze, irgendwo sympathisch.
Ja. Also, ja. Mit so einer Gelassenheit.
Super Gelassenheit, sehr analytisch, sehr, ganz präzise, ganz klar.
Wenn ich 15 Spiele hintereinander gewinne, dann bin ich wahrscheinlich auch gelassen. Das muss aber da hinkommen.
Das kommt ja nicht aus dem Nichts.
Na voll. Ja.
Wie viele Spiele hat Rapid heuer schon verloren?
Jetzt gerade die letzten drei wieder gewonnen.
Oh. Jetzt war gegen Graz habt ihr gewonnen, oder?
Ja.
Ich bin ja nicht so. Ich war ja am Anfang tendenziell eher so, wie heißt der andere Wiener Verein?
Wiener Sportclub oder Vienna?
Austria.
Ah, die kenne ich.
So. Ja, das ist auch nicht klar. Ich habe so viele Freunde, wo ich gesagt habe, warum? Da sag ich, ich weiß nicht, wo ich nach Wien kam, habe ich, okay, einen Club muss ich mich, ich war nie im Stadion oder so. Ich war nur im Stadion, wo Deutschland gegen Österreich verloren hat. Habe ich für Österreich, muss ich gestehen.
Für die Gewinner. Für Österreich warst
du. Ja, klar.
Logisch. Wie die Österreich gewonnen haben.
Ja, im Happelstadion vor das ja auch zwei aus. Jahren.
Du suchst
das ja auch. Nee. Ich mag die nicht so wirklich. Aber mir ging es um die Farbe, weil grün ist nicht so wirklich meine Farbe. Violett ist meine Farbe, deswegen habe ich so, okay, ausreißen. Und dann haben viele ehemalige, der Jogi Löw war da, viele Deutsche haben da gespielt, also auch vom VfB. Und habe ich so, okay, der Verein ist mir sympathisch. Und kaum hatte ich das ausgesprochen, hatte ich so direkt einen Shitstorm überall. Weißt du? Dann habe ich so, okay, dann bleibe ich mal neutral.
Ich habe mich noch nicht entschieden.
Ich bin in Österreich habe ich echt keinen Club so. Überhaupt nicht.
Ja, vielleicht, wenn du damit mehr Zeit hast, gehen wir mal ins Stadion.
Nee, ich habe einen Bekannten, der ist da, der ist bei den Ultras oder was da ist, komplett. Eigentlich ist er ein extrem spießiger Immobilientyp und dann erzählt er mir Stories, wie sie sich dann irgendwie gegenseitig verkloppen und sowas. Sag mal, habt ihr noch einen Latten am Zaun? Ja?
Der Ausgleich so. Ja,
also, gehst mal mit, das heißt sicher nicht.
Als Ausgleich kannst du mal mitgehen auf die Wiese.
Ja, mit Ansage, also, was soll das? Also, ich verstehe nicht. Ja. Nee, also ich bin da recht neutral. Der Bessere soll gewinnen. Und ganz ehrlich, wenn Austria gegen Rapid spielt und Rapid gewinnt und haben besser gespielt, finde ich super.
Und denkst an mich und denkst an Supermax. Ja. Dir vergönne ich's.
Und umgekehrt aber auch. Also ich bin da.
Sehr sportlich. Ja. Bist du beim Fußball eigentlich bei Wein oder beim Bier, wenn du Fußball schaust?
Gar nichts. Also im Stadion bei Bier.
Beim Stadion bei Bier.
Ja, logisch.
Du, wir haben da nämlich einen super Partner, das Stiegelgut Wilshut, Privatbrauerei in Oberösterreich. Die machen fantastische Biere. Aber auf sehr unkonventionelle Art und Weise oder ein bisschen back to the roots. Der Oliver hört sicher zu, der soll dir bitte dringend ein Paket schicken.
Das ist eine gute Idee.
Stiegelgut Wilshut, die machen sie, ziehen das Hopfen selber, bauen Schnecken haben sie selber, Rinder haben sie dort, Schweine selber und brauen halt Bier zum Teil auf sehr klassische alte Art und Weise.
Fass oder Flasche?
Und unter anderem beides, also zum Teil Fass, Flasche, da gibt es das Stiegelgut Wilshut Bio-Pellage, das ist Bier mit Champagnerhefen vergoren, Flaschen vergoren,
ja, sowas
Sauerbier aus dem Fass.
Sowas ist eher spannend. Also Fassbier haben wir hier nicht, weil das wird nicht gefragt. Aber wenn wir sowas Spezielles haben für Leute, die mal so ein Bier haben, wir haben hier halt ein spanisches, Nuna.
Na, logisch.
Das haben wir sogar vom Fass, stimmt.
Was hast du für spanisches Bier?
Ich habe Estrella. Ja, Klassik.
Ah, Klassik.
Ein kompliziertes Bier, was so. Wir haben hier keine
Bier. Gibt's so viel Brauereien in Spanien?
Es gibt so viel. Also mein Lieblingsbier ist tatsächlich Alhambra, die Reserva. Also Reserva hört sich jetzt dramatisch an, das ist eine schöne grüne Flasche. Und wenn ich in Spanien bin, trinke ich das gerne. Also ich bin kein Biertrinker, aber dann trinke ich dann schon sowas da.
Alhambra.
Ja, Alhambra. Ja.
Mal schauen.
Das ist auch meine Stadt, weißt du, das ist Granada und von daher vielleicht, das ist natürlich immer auch gelebt. Das
ist ja auch okay, ist emotional, ja, Emotionen können dazu, oder?
Ja, klar.
Hast du eigentlich eine Restaurantempfehlung noch für uns, wo du gern hingehst? Oder wo
kann ich machen. Mein Lieblingsrestaurant ist gerne Sonntagmittags zum Flo nach Langlebern, da gehe ich gerne hin. Und wenn es feierlicher oder sowas, ich mag natürlich auch das Landhaus Bacher sehr. Und natürlich auch Taubenkobel ist da für mich so, es gehst da hin, da bist du sofort super entspannt. Dein Lager kocht super, Service ist super, die ganze Gegend ist alles so. Das ist so eine Verzauberungsanstalt.
Ja.
Ja, also das finde ich super. Ja. Und ansonsten bin ich wenig unterwegs. Im Ausland halt dann hin und wieder mal. Aber ich gehe in letzter Zeit, also ich gehe nicht mehr so viel essen wie früher. Ja, weil ich mich auch nicht ablenken lassen will. So. Ich habe so eine Liste, ich glaube, ich habe schon 700 Sterne oder sowas gegessen.
Boah, ja. Also früher mehr, das ist jetzt
nicht mehr. Ja, früher waren wir jede Woche unterwegs.
Ja.
Jede freie Zeit, jede freie Mark oder Euro ist in Essen und Trinken geflossen.
Ja. Wir hatten das bei Wein, die Thematik. Wir haben bei einem Podcast, wo gesagt wurde, wenn du über Wein wirklich reden willst, dann musst du halt schon mal einen halben Bolzplatz versoffen haben.
Ja.
Eine halbe Schottergrube, besser gesagt.
Ja, learning by drinking.
Du musst dann aber was trinken haben, damit du darüber sprechen kannst zum Teil.
Ja, als Sommelier musst du halt aufpassen, dass nicht irgendwie, aber man kann ja spucken, nicht wahr?
Richtig.
Nee, ich trinke wenig und deswegen, um nicht irgendwelche Überraschungen zu erleben, halte ich mich an erprobtes, gutes oder Empfehlungen oder was auch immer.
Du, danke dir für das schöne Gespräch. Gratuliere dir. Jetzt. Gratuliere dir zu der Gelassenheit, die du da an den Tisch legst.
Ja, habe ich mir hart erarbeitet.
Wirklich, hat sehr viel Freude gemacht. Und danke für die schönen Einblicke. Gratuliere zum Erfolg und auch zum Flecko, weil das ist ja auch ein Erfolg, wenn man Wegbegleiter so lange an seiner Seite hat. Und
ja, das ist Erfolg und Geschenk zugleich.
Man muss ja was dafür tun, das also, ist nicht, das kommt nicht von selber.
Nee, und ich glaube, dass so viel haben wir ja nicht falsch gemacht, wenn wir so lange schon zusammen sind und dann auch so die Zukunft miteinander planen.
Schön.
Ist es großartig. Und wenn er das macht, ist es für mich natürlich dann, was, wenn ich dann irgendwann mal später wirklich zurück bin oder zurückgetreten bin, mehr oder weniger. Und er ist erfolgreich und treibt das weiter. Weißt du, das ist dann das, was Schöneres kann ich mir gar nicht vorstellen. Es ist viel besser, wie einfach den Laden zuzumachen.
Das ist hier. Das ja, rennt weiter.
Ist er deppert. Macht überhaupt keinen Sinn. Außerdem habe ich großen Spaß.
Das strahlst du auch gerade aus. Ich freue mich mal, ich werde mal auf eine Ausstellung von dir jetzt gehen.
Ich halte dich auf dem Laufenden. In einem großen Museum in Oberösterreich. Nächstes Jahr im April.
Werde ich verfolgen. Juan, danke.
So, das war's. Juan, ich muss los.
Danke dir. Das war der Kalk und Kegel Podcast Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn. Spruch mit Sprudel habe ich vergessen. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Dankeschön.
Pfiat euch. Servus.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Almer. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.